Auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste steht jetzt im April das Buch Das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Der Historiker Stefan Kreuzberger hat dieses Buch geschrieben. Er befasst sich seit über 30 Jahren mit der Geschichte Russlands und Osteuropas. Er ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock und jetzt ist er bei uns. Guten Tag, Herr Kreuzberger.
Einen schönen guten Tag, Herr Mayer. Ich grüße Sie. Hallo.
Also, das deutsch-russische Jahrhundert, Sie schreiben so ein Grundlagenwerk. 670 Seiten hat das über mehr als 100 Jahre Geschichte. Und dann erscheint das jetzt in diesen Wochen in einer plötzlich veränderten Welt, auch gerade für das deutsch-russische Verhältnis, mitten in einem russischen Angriffskrieg. Was heißt das jetzt für Ihr Buch?
Ich hätte mir wahrlich einen besseren Termin und vor allen Dingen bessere Rahmenbedingungen gewünscht als einen Krieg. Gleichwohl, als ich das Buch beendete oder kurz davor, zeichnete sich natürlich Spannung bereits ab. Ich habe allerdings, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, beim besten Willen nicht gehofft, dass es auf einen Angriffskrieg hinauslaufen würde. Ich dachte, die Situation, der Militäraufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze, das sei natürlich eine Drohkulisse. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Situation, so sie war, bis dahin ausgesprochen komfortabel. Die Russen konnten bis dahin einerseits eine Politik der Nadelstiche gegenüber der Ukraine praktizieren und das ja nicht nur gegenüber der Ukraine, das richtete sich ja auch gegenüber dem Westen, also auch durchaus gegenüber Deutschland, der Europäischen Union, eine Politik der Spaltungsversuche und da nahm ich fest an, das besser kann es doch eigentlich gar nicht sein. Jetzt sind wir in einer Situation, dass wir einen Krieg haben, dass wir einen russischen Präsidenten haben, der ohne Gesichtsverlust aus dieser Situation gar nicht mehr herauskommen kann. Und man fragt sich, wie soll das eigentlich überhaupt enden? Ja, das ist die Situation.
Und das heißt auch, Herr Kreuzberger, wenn Sie das sagen, nachdem Sie haben ja auch über die jüngere Geschichte geschrieben, also eigentlich bis fast heran an die Gegenwart, wenn Sie nach dieser intensiven Beschäftigung mit dem deutsch-russischen Verhältnis und eben auch mit der russischen Politik in diesem Jahrhundert oder im letzten und diesem Jahrhundert, wenn Sie auch danach sagen, Sie hätten mit diesem Krieg nicht gerechnet, dann heißt das, das liegt nicht in irgendeiner Logik des russischen Verhaltens, dass es diesen Krieg jetzt gab?
Sie haben vollkommen recht. Also auch gerade, wenn man zurückgeht noch in die sowjetischen Zeiten und das deutsch-sowjetische Verhältnis mit Blick auf die Bundesrepublik, aber auch mit Blick auf die DDR anguckt, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch früher, hätte man sowas gar nicht erwartet. In den 80er Jahren, sage ich immer wieder, die alten Männer im Kreml oder in den 70er Jahren, in der Zeit der Entspannungspolitik, die waren weitaus berechenbarer als das, was wir im Augenblick erleben unter Wladimir Putin. Und umso mehr, wenn ich mir auch gerade jetzt wieder im deutsch-russischen Verhältnis die Situation anschaue nach 1990, was wir da erlebt haben an Grundstimmungen und Entwicklungen, an Aufbruchstimmungen, an Vertrauen auch. Also all das ist vollkommen abhanden gekommen. Auch die Sicherheitsarchitektur, wie sie nicht zuletzt auch mit deutscher Hilfe nach 1990 auch gegenüber Russland hergestellt wurde. Der Versuch, Russland heranzuführen an den Westen. Ja, das waren andere Zeiten, und die sich jetzt dramatisch verändert haben.
Ich fand ganz interessant an Ihrem Buch, also Sie schauen auf zwei Länder, deren Geschichte jeweils schon von besonderen Extremen geprägt ist, die deutsche Geschichte, die russische Geschichte. Ja. Und das Verhältnis dieser beiden Länder zueinander ist auch wiederum von absolut extremen Ausschlägen geprägt. Einen erleben wir gerade in diesen Tagen und Wochen. Und Sie fangen Ihr Buch aber bei einem anderen Extrem an, wenn ich mal so sagen darf. Ja. Nämlich, ich war ganz überrascht, den ersten Satz Ihres Buches zu lesen. Wenn man jetzt daran denkt, was für historische Ereignisse im deutsch-russischen Verhältnis für eine wichtige Rolle gespielt haben. Zwei Weltkriege, der Kalte Krieg, das Ende des Sozialismus und so weiter. Und dann kommt dieser erste Satz, den lese ich mal vor. Am Anfang meines Weges in das deutsch-russische Jahrhundert steht eine Süßwarenfabrik, Dampffabrik zur Herstellung von Schokoladen, Pralinen und Gebäck in Moskau. Also Herr Kreuzberger, warum steigen Sie mit einer Süßwarenfabrik ein in Ihr Buch?
Ich steige mit einer Süßwarenfabrik ein in mein Buch und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Mayer, ich würde auch jetzt, wenn ich es nochmal neu schreiben würde, auch vor dem Hintergrund der Kriegssituation, der fürchterlichen, nochmals machen.
Warum?
Weil es mir so wichtig war, auch eine andere Seite, eine zeitlosere Seite dieser deutsch-russischen Beziehungsgeschichte zu schildern. Ich fange an mit einer Süßwarenfabrik, die von einem Moskaudeutschen, einer Moskaudeutschen Person, eigentlich einem Württemberger namens Einem, der eine Schokoladenfabrik, der ist von Württemberg im 19. Jahrhundert ausgewandert und ist nach Moskau gekommen und hat hier als Tüftler und als, Pralinenmacher angefangen, in Moskau Pralinen herzustellen und war am Ende sehr, sehr erfolgreich. Ich habe dieses Motiv deshalb gewählt, wie gesagt, weil es zeitlos ist einerseits, aber weil ich den Zugang zu diesem deutsch-russischen Jahrhundert mal nicht über die großen Politik oder die Unbillen des 20. Jahrhunderts kennzeichnen wollte, sondern mal ganz persönlich am Beispiel einer Familiengeschichte, einer moskaudeutschen Familie, und habe einfach mal mein deutsch-russisches Jahrhundert, das ich in diesem Buch behandle, an diesem Schicksal, die Höhen und Tiefen, die Besonderheiten, die diese Firma und diese Familie, die mit dieser Firma gekoppelt war, durchgespielt hat. In Moskau des 19. Jahrhunderts und dann auch im 20. Jahrhundert mit Rückgang in das Deutsche Reich und wie im Grunde dieser Einfluss und die Erfahrungen, die diese Moskaudeutschen in Russland gemacht haben, ihr Leben geprägt haben. Und das war das deutsch-russische Jahrhundert im Kleinen.
Und das steht ja auch für die Seite, die wir gerade jetzt in dieser Zeit auch leicht vergessen, dass zum deutsch-russischen Verhältnis auch gehört sehr, sehr enge Beziehungen und gerade auch sehr, sehr enge Geschäftsbeziehungen. Das steht ja heute eher unter Verdacht, aber es gab eben auch andere Zeiten, wo das für Verständigung und Nähe gesorgt hat, nicht wahr?
In der Tat. Also heute denken wir immer wieder, ja, das ist im Grunde den schnellen Dollar machen, Geld machen. Das sind rein ökonomische, harte Interessen, die im Mittelpunkt stehen. Nein, die Wirtschaft, und es gibt viele Beispiele, in denen die Wirtschaft in diesem deutsch-russischen Jahrhundert eine Brückenbauerfunktion gehabt hat. Wenn die Politik nicht konnte in diesem deutsch-russischen Jahrhundert den Weg ebnen konnte, dann war es oftmals die Ökonomie. Dann waren das Handelsleute und die Deutschen waren sehr, sehr präsent im Russlandgeschäft. Im 19. Jahrhundert, in der Weimarer Republik und auch natürlich in der Zeit, insbesondere dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des Kalten Krieges, in der Zeit der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre, der Weg hin zur Entspannungspolitik ist zunächst mal bemerkenswerterweise über die Wirtschaft gegangen.
Das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Dieses neue Buch des Historikers Stefan Kreuzberger ist unser Thema hier in dieser Stunde auf RBB Kultur. Herr Kreuzberger, man kann Ihr Buch in diesen Wochen nicht lesen, ohne an den Krieg in der Ukraine zu denken. Und da wird ein Kapitel in Ihrem Buch nochmal besonders interessant. Da geht es um die Kämpfe zwischen deutschen Truppen und der jungen Sowjetmacht in der Ukraine. Das war 1918 und das ist ein Kapitel des Ersten Weltkriegs, den nennen Sie auch mal den vergessenen Krieg, weil wir diesen Krieg im Osten so wenig auf dem Schirm haben hier in Deutschland. Und 1918, wenn ich das richtig verstanden habe in Ihrem Buch, dann waren die Deutschen verbündet mit der jungen ukrainischen Volksrepublik gegen die sowjetrussischen Truppen. So richtig?
Ja, verbündet wäre vielleicht zu viel gemeint. Es waren deutsche Interessen natürlich, dass diese unabhängige ukrainische Volksrepublik möglichst lange am Leben bleibt, weil die Ukraine natürlich die Kornkammer war und die Versorgungsader natürlich auch für die Deutschen während des Ersten Weltkrieges, als es Frieden an der Ostfront gegeben hat. Und die Bolschewiki, nachdem sie die Macht ergriffen hatten, 1917, spätestens also in der Oktoberrevolution, war das alte russische Imperium in Auflösungserscheinung. Und nicht umsonst am Ende steht die Ukraine da mit einer kurzen Phase der Unabhängigkeit. Und das Interesse war ungemein groß natürlich, dass diese Unabhängigkeit möglichst gewährt bleiben würde. Zumal die Bolschewiki natürlich in der gleichen Zeit, die befanden sich mitten im Bürgerkrieg jetzt, versuchten natürlich wieder die alte russische Erde einzusammeln und sie guckten natürlich auf die Ukraine und wollten sie wieder Teil des dann beginnenden sowjetischen Imperiums machen. Und da prallen natürlich insbesondere in Kiew die Armeen aufeinander und in einer ausgesprochenen Brutalität wird das ausgetragen. Kiew wird 6-mal insgesamt erobert durch die Bolschewiki. Bolschewiki, die Deutschen verteidigen es. Die weiße Oppositionsbewegung mengt sich da auch noch ein. Und im Grunde das, was wir heute erleben in der Ukraine, fängt da schon an. Mhm. Also die Ukraine ist im Grunde das gesamte 20. Jahrhundert eine Region, die so sehr von Terror und Gewalt also auch geprägt gewesen ist, dass man fast, um den amerikanischen Historiker Timothy Snyder zu zitieren, von Bloodlands, von Blutländern sprechen kann. Und das ist nicht nur während des Zweiten Weltkrieges, das fängt bereits schon 1917, 18 an.
Es gibt diesen Zusammenprall damals zwischen dem Deutschen Reich und Russland und später der Sowjetunion. Darüber haben wir jetzt am Beispiel der Ukraine gesprochen. Und dennoch gibt es wenige Jahre später, 1922, einen Vertrag, der dann ganz prägend wird für das deutsch-russische Verhältnis, den Vertrag von Rapallo, übrigens ziemlich genau vor 100 Jahren geschlossen, am 16. April 1922. Ja. Bevor wir über die Bedeutung reden, sagen Sie uns erstmal, was war das für ein Vertrag, der von Rapallo?
Das war im Grunde genommen völlig unspektakulär. Das war die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. Nicht mehr und nicht weniger. Das eigentliche Spektakuläre daran war, dass es die Sowjetmacht war, die ja im Grunde Weltrevolution machen wollte und der ganzen übrigen westlichen, kapitalistischen, bürgerlich-monarchistischen Welt den Krieg erklären wollte, umstürzen wollte. Und es ist die Weimarer Demokratie, die junge Weimarer Republik, die wie die Sowjetmacht auch zu den Geächteten, zu den Parias des internationalen Mächtesystems zählten, die sich aus der Not der Stunde auf diesen Vertrag eingelassen hat, weil sie isoliert war im Westen. Der Vertrag von Versailles war das, sozusagen das Joch, was aus der Weimarer Sicht den Deutschen aufgestülpt wurde.
Und später ist das zu so einem Schlagwort geworden, so das Rapallo-Syndrom oder Symbol. Deutschland schwanke wieder zwischen der Zugehörigkeit zum Westen und der Nähe zu Russland. Warum ist da jetzt Rapallo so das Symbol dafür geworden?
Ja, Rapallo, man könnte beispielsweise den Deutschland-Experten der Bolschewiki Karl Radek zitieren, der sprach von Schicksalsgemeinschaft. Und in der Tat, die Deutschen wurden wahrgenommen als wankelmütig die unruhige Großmacht. Und das beängstigte natürlich insbesondere die ganzen Anrainerstaaten. Und das ist sozusagen das geflügelte Wort, was immer wieder aufgrund dieses Sonderverhältnisses zwischen der Sowjetmacht und dem Deutschen Reich, der Weimarer Republik, zustande kam. Das zunächst mal bilateral sehr intensiv ausgeprägt war und im Grunde sich auch zum Teil, so war die Wahrnehmung des Westens, gegen den Westen gerichtet empfunden wurde. Das kam immer wieder hoch in Momenten, auch in späteren Zeiten, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man den Deutschen nicht so richtig meinte, trauen zu können.
So aus westlicher Perspektive.
Aus westlicher Perspektive. Mhm. Also ist 1955 beispielsweise der Fall, als Konrad Adenauer nach Moskau geht und diplomatische Beziehungen aufnimmt, die die DDR schon früher hatte. Aber im westlichen Lager, Adenauer hatte die Westintegration durchgeführt. Bei den Franzosen und Amerikanern lebte Unruhe auf und dachte, um Himmels Willen, fangen die wieder an, jetzt zwischen Ost und West zu mäandern? Das ist Willy Brandt 1970 mit dem Moskauer Vertrag. Da waren die Franzosen höchst beunruhigt und dachten, ist das wieder Rapallo, was läuft? Sie können das durchspielen, das durchzieht
auch bis
sich
heute?
Bis heute. Man kann fast sagen, bis vor kurzem. Wir hatten im letzten Jahr im Juli einen EU-Gipfel gehabt und als Angela Merkel und Präsident Macron mit dem Vorschlag aufwarteten, ob man Putin nicht ohne Konditionen und Auflagen einen Sondergipfel anbieten würden. Was glauben Sie, was das für Reaktionen bei den Polen, bei den Osteuropäern insbesondere ausgelöst hat? Sind die Deutschen wieder jetzt war im Verein mit den Franzosen Rapallo-Politik betreiben zu wollen. Also Sie sehen, welche Nachwirkungen, man kann fast von Rapallo-Syndrom sprechen, dass das hatte. Aber die Bundesrepublik, muss man wirklich sagen, für die gesamte Zeit ihrer Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, war fest im Westen verankert. Zu keinem Zeitpunkt gab es hier irgendwelche Rapallo-Überlegungen, zwischen Ost und West mäandern zu wollen.
Der Historiker Stefan Kreuzberger hat ein Grundlagenwerk geschrieben über das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung. Das ist der Untertitel. Herr Kreuzberger, ein extrem tiefer Einschnitt im Verhältnis zwischen Deutschland und der Sowjetunion war natürlich der Zweite Weltkrieg. Durch den deutschen Angriffskrieg sind mehr als 26 Millionen Menschen in der Sowjetunion gestorben, Soldaten und Zivilisten. Und danach war natürlich die Frage, wie jetzt neu anfangen im Verhältnis zueinander. Das ist ja Eine Frage, die wahrscheinlich in Zukunft auch wieder stehen wird, ja, wenn man mit Putins Russland oder einem Nach-Putin-Russland neu anfangen will, muss. Jetzt schreiben Sie über diesen Neuanfang nach 1945, dass da die deutsche Wirtschaft ganz vorne mit dabei war, um Kontakte herzustellen, neue Brücken zu bauen. Also ja, auch ganz prägende Gestalten der bundesdeutschen Wirtschaft. Ja. Wer hat sich da zum Beispiel besonders engagiert?
Ja, es war beispielsweise Berthold Beitz, Topmanager bei Krupp. Es sind Leute wie Wolf von Amerongen, der dann später auch Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft geworden ist, über lange, lange Jahre hinweg, und der Erfahrungen hatte, zum Teil auch schon aus der Familiengeschichte des Unternehmens her, die schon in der Weimarer Republik daran anknüpfen konnten, an gute ökonomische Beziehungen. Das zeichnet ja die Rapallo-Ära auch auf. Und das ist sozusagen eine Ausgangsbasis gewesen. Die bundesdeutsche Wirtschaft wäre eigentlich auf das Russlandgeschäft gar nicht so groß angewiesen. Es ist vor allen Dingen auch, sagen wir, eher die Sowjetunion, da hatte großes Interesse an westdeutschem Know-how. Made in Germany war also sozusagen ein geflügeltes Wort, woran man in Moskau interessiert gewesen ist. Aber ich habe den Namen Beitz, Berthold Beitz, genannt. Das ist jemand, der auch Zivilbeamter in Polen während des Zweiten, oder das, was früher Polen war, von Deutschen besetzt, im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Und der im Grunde auch aus einer historischen Verantwortung heraus mit Wirtschaftspolitik gesteuert hat und auch praktiziert hat. Ich sage mit. Natürlich ökonomische Interessen, ja, aber auch historische Verantwortung war ein Antriebsmoment. Und das in einer Zeit, in der im Großen und Ganzen politisch im Kalten Krieg Sprachlosigkeit bestand zwischen Bonn und und Moskau. Und da in diese Bresche treten dann also solche ökonomischen Kreise, Managerkreise auch rein und machen die ersten Gehversuche und Erfahrungen und bereiten im Grunde das Terrain dafür, was dann später in die Entspannungspolitik übermündet, also ab 69, 70 dann auch unter sozialliberaler Ägide. Also das ist das, Terrain wird bereitet. Die Politik war noch nicht dazu bereit. Die politische Kultur hat es noch nicht zugelassen. Aber die Ökonomen mit ihrem Pragmatismus zum Teil, aber auch durchaus zum Teil aus historischer Verantwortung, haben diesen Weg eingeschlagen.
Jetzt haben Sie die neue Ostpolitik von Willy Brandt und Helmut Schmidt schon angesprochen. Und wir haben vorhin darüber schon gesprochen, so im Kontext von der Rapallo-Verdacht, die Deutschen nähern sich zu sehr Russland oder in diesem Fall der Sowjetunion an. Gibt es denn aus historischer Perspektive für Sie heute Gründe zu sagen, das war vielleicht eine zu starke Annäherung?
Sie meinen jetzt in der Zeit der späten 60er Jahre und 70er Jahre?
Ja.
Nein, würde ich eigentlich gar nicht sagen, sondern im Gegenteil. Es hat ja etwas begünstigt, dass es bis dahin nicht gab in der Hochphase des Kalten Krieges. Und es war ja auch insbesondere auch die militärische Bedrohung. Immerhin standen sich hier zwei Supermächte gegenüber und der Kalte Krieg im Kleinen hat sich im deutsch-deutschen Kontext vollzogen. Also der Riss ging mitten durch Deutschland. Das war sozusagen die Frontlinie im Kalten Krieg. Und das sind Versuche gewesen, da natürlich aufzuweichen, zusammenzukommen. Und das hat sich durchaus auch für beiderlei Seiten, für beide Seiten auch durchaus teilweise zum Vorteil entwickelt. Also so gesehen ist in dieser Hinsicht eigentlich nichts zu bereuen.
Jetzt reden wir über die Bundesrepublik und ihr Verhältnis zur Sowjetunion in dieser Zeit. Oft wird ja die Bundesrepublik fürs ganze Deutschland genommen, ja, aber sympathisch an Ihrem Buch finde ich auch und interessant, dass Ihnen durchaus bewusst ist, da gab es noch ein anderes Deutschland, nämlich das sozialistische. Das ist eine große Frage jetzt, aber können Sie skizzieren kurz, welche Rolle denn die DDR eigentlich für die Sowjetunion gespielt hat?
Die DDR hatte eine wichtige, einerseits eine symbolische Funktion. Sie war quasi die Kriegstrophäe für 27 Millionen Rotarmisten und Zivilangehörige, die während dieses Zweiten Weltkrieges, des Vernichtungskrieges, also auch gefallen waren. Also so gesehen, die DDR war wichtig, oder die sowjetische Besatzungszone in DDR war zum Teil wichtig für Reparationen und Demontagepolitik, für den Wiederaufbau der UdSSR. Da musste die DDR und auch die sowjetische Besatzung unwahrscheinlich viel Blut, also in Anführungszeichen, lassen auch und Demontagen und Belastungen in Anspruch nehmen. Sie war Aufmarschgebiet an der Nahtstelle des Kalten Krieges, also hatte auch strategischen Bündniswert. Sie war allerdings im Zuge der Sowjetisierung natürlich Teil des Ostblocks, wurde dominiert. Die DDR war eine stalinistische Gründung, das muss man immer wieder betonen. Sie war allerdings nicht stalinistisch bis zum Schluss. Auch da hat es Entwicklungen gegeben. Und es standen Truppen im Land. Also, und das hat den Handlungsspielraum zusätzlich natürlich eingeengt.
Ich fand auch interessant, dass Sie schreiben, es gab auch Situation, wo die Sowjetunion eigentlich ihre eigenen Interessen, ihre Wirtschaftsinteressen vor allem, gerade auch im Kontakt mit der Bundesrepublik, dann über ihr Bündnis mit der DDR gestellt hat.
Das ist wirklich bemerkenswert. Also einerseits ökonomisch, zum anderen aber auch, wenn man sich anschaut, 1955 die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen. 1970 beim Moskauer Vertrag. Moskau war erpicht darauf, diesen Vertrag zu bekommen und hat da auch wirklich Interessen ihres eigentlichen vermeintlichen Verbündeten auf der Strecke gelassen. Die haben der DDR das natürlich in gewisser Weise als Erfolg erkauft oder verkauft. De facto allerdings war es wichtiger, diese Beziehungen zur Bundesrepublik zu etablieren. Und selbst 1989-90 beziehungsweise ist es letztlich Michail Gorbatschow, der sich in erster Linie auf den amerikanischen Präsidenten und auch den Bundeskanzler Kohl zubewegt und im Grunde in dieser Dreierrunde, wenn es darum geht, die außenpolitische Dimension der deutschen Einheit sich zu vergegenwärtigen, in dieser Dreierrunde ist im Grunde dann diese deutsche Einheit zustande gebracht worden.
Das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung, das neue Buch des Historikers Stefan Kreuzberger, das beschäftigt uns hier in dieser Stunde. Herr Kreuzberger, Sie haben im letzten Teil Ihres Buches, da verfolgen Sie die Beziehungen von den 1990er Jahren bis heute und ein Anfang, das war ja die sogenannte Sauna-Diplomatie mit Helmut Kohl und Boris Jelzin als Hauptdarstellern. Das war ein sehr hoffnungsvoller Neuanfang eigentlich für die deutsch-russischen Beziehungen, oder?
Oh ja, absolut. Es wird immer oft belächelt, wenn man gerade von Sauna-Diplomatie spricht. Aber es war sehr wichtig, den persönlichen Kontakt, den Helmut Kohl zu Jelzin, davor zu Gorbatschow pflegte und die Chemie stimmte zwischen diesen beiden, um wichtige Impulse für die weitere Entwicklung der 90er Jahre, die ja sehr, sehr positiv auch gewesen sind. Die Zeit nach dem Kalten Krieg, eine positive Grundeinstellung. Es wird demokratischer, rechtsstaatlicher auch. Und Deutschland, das vereinte Deutschland, Bundeskanzler Kohl, der auch mit viel Fingerspitzengefühl und historischem Verantwortungsbewusstsein hier die Politik führte, das kann man sehr schön in den Dokumenten auch nachlesen, einerseits mit russischen Gesprächspartnern, aber auch mit westlichen, der einerseits aus Dankbarkeit für die Einheit, darüber hinaus aber auch vor dem Hintergrund, dass er ein Verständnis hatte für die Belange der Transformation im Osten Deutschlands, in den damaligen neuen Ländern, hat sich ja auch ein schwieriger Transformationsprozess vollzogen. Und so war es letztlich Kohl, der sich hier zum Anwalt auch machte, russischer Interessen. Und er versucht auch immer wieder dafür zu sensibilisieren, dass man Russland heranführen muss und vor allen Dingen auch Russland zum Teil verstehen muss, dass quasi das Trauma jetzt eines untergegangenen Imperiums auch durchlebt hatte und ständig vor Augen.
Jetzt ist ja eine immer wieder diskutierte Frage, gerade in diesen Wochen, die über das deutsch-russische Verhältnis weit hinausgeht, aber sie gehört auch mit dazu. Was wurde in diesen Jahren, in den 90ern, Russland eigentlich versprochen in Sachen NATO-Osterweiterung und welche dieser Versprechen wurden gebrochen? Was sagen Sie denn dazu?
Also mit Blick auf NATO-Osterweiterung muss man sagen, da ist gar nichts gebrochen worden. Das ist das, was Wladimir Putin jetzt versucht, in dieser gegenwärtigen Situation auszuspielen und immer auch als einen Teil der Rechtfertigung dafür anzuführen, dass er diesen Angriffskrieg letztlich führt. Es wurde über die NATO in den Vereinigungsprozess 2+4 Gesprächen 1990 allenfalls im Rahmen der neuen Länder des Osten Deutschlands gesprochen. Es konnte ja auch gar nicht anders. Die Sowjetunion existierte, der Warschauer Pakt existierte nach wie vor, auch der RGW, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Selbst Gorbatschow räumt ein, dass im Grunde die Erweiterung der NATO über die DDR, das, was früher DDR hinaus war, überhaupt kein Thema gewesen ist und auch kein Thema sein konnte und auch die sowjetische Seite auch kein Augenmerk darauf legte, weil sie darüber hinaus ganz andere Probleme noch im Innern insgesamt besaß. Also es gab keine festen Absprachen, es gab auch nichts, was unterzeichnet wurde, was nicht heißt, dass der eine oder andere Politiker vielleicht mal durchaus in diese Richtung gedacht hat und sich vielleicht auch geäußert hat, aber es war nicht Gegenstand von festen Abmachungen.
Herr Kreuzberger, nach Ihrem Durchgang jetzt durch das deutsch-russische Jahrhundert, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben, wie schauen Sie denn da jetzt auf die Gegenwart? Das ist ja sicherlich ein Tiefpunkt der deutsch-russischen Beziehungen, vielleicht ein absoluter Tiefpunkt, oder relativiert sich das für Sie, weil Sie mit Ihrem Buch auf so viele andere Tiefpunkte auch geschaut haben?
Sie sagen es. Also es relativiert sich für mich. Insofern, ich glaube, wenn wir heute von Tiefpunkt sprechen und fast meinen, von Auswegslosigkeit sprechen zu können und zu müssen, dann beurteilen wir die gegenwärtigen Ereignisse, so tragisch, so dramatisch sie sind. Wieder ein Krieg in Europa. Der letzte war im Grunde der Jugoslawienkrieg. Jetzt wieder ein Krieg in Europa, ein blutiger Krieg in Europa. Dann beurteilen wir das unter dem Eindruck der Ereignisse nach 1990. Wenn wir allerdings, sagen wir, vor 1990 gehen und uns vor allen Dingen sagen wir, auf den großen Vaterländischen Krieg, auf den Zweiten Weltkrieg. Sie haben es vorhin ja auch gesagt, 27 Millionen Tote, allein Rotarmisten und sowjetische Zivilbevölkerung. Wenn wir diesen vergessenen Ersten Weltkrieg angucken, wenn wir die Pygmäenkriege, also Winston Churchill spricht von den Kriegen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, diese kleinen Kriege im östlichen Europa, auch mit Millionen von Toten verbunden zum damaligen Zeitpunkt, in denen auch Deutsche und Russen, Bolschewiki und kaiserliche Armee unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg oder Freikorps dann in der Weimarer Republik involviert waren, ausgesprochen blutig. Also sozusagen unmittelbar zwischen Deutschen und Russen ausgesprochen blutig. Das sind wahrlich sehr, sehr tiefe Punkte, Tiefpunkte. Da sind wir im Augenblick, also mit Blick auf das deutsch-russische Verhältnis, im Augenblick glücklicherweise noch nicht. Was nicht heißt natürlich, dass ich auf diese Art und Weise diese tragischen Ereignisse dieses fürchterlichen völkerrechtswidrigen Angriffskrieges damit verharmlosen möchte und relativieren möchte.
Das heißt auch, nach all diesen Tiefpunkten gab es ja auch immer wieder auch Neuanfänge. Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Und diese Linie ziehen Sie ja auch durch. Da sind wir wieder bei der Süßwarenfabrik ganz vom Anfang.
Oh ja, in der Tat.
Das heißt, Sie können sich auch jetzt Perspektiven vorstellen für eine Zeit nach diesem Tiefpunkt?
Ich hoffe das sehr, dass es dazu kommen wird, weil im Grunde, es muss ja weitergehen. Wir können uns unsere Partner ja nicht aussuchen. Ich hoffe sehr, es wird schwer sein mit Putin. Es wäre besser ohne Putin für einen Neuanfang. Und in der Tat, sagt niemals nie, muss man sagen. Es geht immer weiter. Das klingt banal, aber wir müssen bei aller Haltung des Westens jetzt Realpolitik wieder machen zu wollen. Das ist ganz wichtig, das befürworte ich sehr, das ist zeitweilig auf der Strecke geblieben. Aber immer auch denken, wir brauchen Exit-Strategien, wir müssen auch schauen, wie kommen wir mittelfristig, besser noch früher, aus dieser Situation im Augenblick raus und wie kommen wir langfristig wieder zusammen oder finden zumindest einen Modus, mit dem man einigermaßen friedlich vor allen Dingen auch leben kann. Allerdings von Realismus und Pragmatismus geregt muss es sein.
Das sagt der Historiker Stefan Kreuzberger. Sein neues Buch, das deutsch-russische Jahrhundert, Geschichte einer besonderen Beziehung, das steht auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste im April. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag, 670 Seiten stark ist dieses Buch. Herr Kreuzberger, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf RBB Kultur.
Vielen Dank, Herr Mayer. Es hat mir viel Freude gemacht für die angenehme Unterhaltung. Dankeschön.